Kennt ihr das? Man ist zwischen Leuten, aber man wird nicht gesehen. Ich wollte euch eigentlich die Einladung der Oberbürgermeisterin mitbringen. Ich bin ja Pastor und als solcher habe ich das Privileg, regelmäßig zum Neujahrsempfang der Oberbürgermeisterin eingeladen zu werden. Da ist dann die Oberbürgermeisterin, wird da sein und alle Honoratoren der Stadt, gehe ich mal von aus, zumindest denen, die vom Bürgermeisterbüro als solche eingeschätzt werden. Auf der Einladung steht extra drauf, sie ist persönlich und nicht übertragbar und man soll vorher Bescheid sagen, dass man auch tatsächlich kommt. Hört sich ganz wichtig an. Und wenn ich da hingehe, dann kann mich ja die Bürgermeisterin auch richtig kennenlernen, ne, und ich sie kennenlernen und sowas alles. Ehrlich? Nein. Also erstmal die positive Seite. Es gibt da ein leckeres Buffet, was die eingekauft haben und freie Getränke. Aber ansonsten hört man sich an, was so die Bürgermeisterin alles im letzten Jahr gemacht hat und wie die Stadt vorangekommen ist und wie die Stadt weiterhin vorankommen geht. Aber ansonsten, bei den letzten Besuchen hat mich der Bürgermeister, glaube ich, nie gesehen. Und wenn er mich gesehen hat, dann hat er nur irgendwie drüber gestrichen. Gab da so andere Leute, um die sich mehr gekümmert wurden als um mich an der Stelle, trotz dieser schönen Einladung, die ich da gekriegt habe. Und ging eher darum, dass ich auch andere sehen kann, als dass ich da irgendwie gesehen wurde. Ich habe die Chance dann genutzt, um mich zufällig mit Leuten zu unterhalten, die dort halt an verschiedenen Stellen waren, habe da ganz interessante Sachen kennengelernt. Eine Frau zum Beispiel, die immer auf einer Verkehrsinsel Blumen gepflanzt hat und so, und das über 30 Jahre. Da hat dann der Bürgermeister, damals war es ja der Bürgermeister noch, gesagt gehabt, Mensch, tolle Sache, dich lade ich auch ein zum Neujahrsempfang. Du gehörst jetzt auch zu den Honoratoren der Stadt. War dann so gewesen. Ich werde dieses Jahr auch wieder hingehen, allein um zu hören, was so gerade für die Stadt wichtig ist und was los ist. Aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass ich von der Bürgermeisterin da in irgendeiner Form gesehen werde. Die Jahreslosung ist sehr interessant. Die redet davon, dass es einen Gott gibt, der mich sieht. Na, jetzt kommt sogar der Vers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hört sich ziemlich gut an, hat aber auch so seine Besonderheiten. Dazu wollen wir uns den Kontext mal anschauen von diesem Text in 1. Mose 16. Das ist eine tragische Dreiecksfamiliengeschichte im Grunde. Und die große Tragik daran ist, dass die Ehe an der ersten Stelle erstmal kinderlos bleibt. So heißt es. Und Sarai, die Frau Abrahams Frau, ich nenne ihn meistens hier Abraham, weil das hat sich so eingebürgert. An dieser Stelle heißt er noch Abram, genau wie Sarah noch Sarai heißt. Gott benennt die dann später um. Aber an dieser Stelle heißen sie eigentlich noch so, verzeiht's mir, wenn ich da in Abraham reinrutsche und Sarah sage statt Sarai. Also das sind tatsächlich deren Namen, halt die späteren und unter denen sie jetzt bekannt sind. Also 1. Mose 16, ab Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. War damals eine sehr tragische Geschichte, wenn man kinderlos ist und keine Kinder hat. Und es war damals so wie heute, irgendwelche Lösungen lassen sich dann die Leute einfallen. Heute läuft sowas eher auf der emotionalen Ebene ab. Damals war es eher was Geschäftliches. Hagar war ja die persönliche Magd von Sarai, die wiederum Abrahams Frau war. Wenn er also mit ihr ein Kind zeugte, mit der Sarai, und sie, so heißt es später im Text, also in der Bibel, die Geschichte kommt ähnlich nochmal an anderer Stelle vor, wenn sie das Kind dann auf den Knien von Sarai sozusagen gebiert, dann würde es wie ihr eigenes Kind gelten. Das heißt, es wurde dann Sarah zugerechnet, obwohl es von der Hagar geboren wird. Und damit konnte das Kind der potenzielle Erbe sein. Und alles ging weiter, wie man es eigentlich wollte. Der Abraham hatte Nachfolgen. Und damit war das ganze Erbe und alles, was mit seinem Gut zusammenhing, gesichert an der Stelle. Und dann muss man ja sagen, wenn einem das die eigene Frau sagt, hier, schlaf mit der, damit du mit ihr ein Kind zeugst, wem will man es da verdenken, dass der Abraham an der Stelle dann fremdgegangen ist, um den Fortbestand der Sippe zu sichern? War ja auch ein großer geschäftlicher Auftrag, den er da hatte, war ja nicht einfach so zum Spaß und Vergnügen gewesen. Und dann ging es los. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägyptin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Der Text formuliert das ziemlich locker, was heute auch kaum klappt. Der Mann bekommt also eine zweite Frau, hier keine Mätresse, die er heimlich trifft und dabei schwängert. Nein, das ganz offiziell wird ihm das ja von seiner Frau jetzt zugeteilt. Wen er da nehmen soll. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kleiner Hinweis an die Männer. Selbst Prostitution ist Ehebruch, auch wenn man dafür bezahlt und das alles sozusagen, wie soll ich sagen, offiziell und gar nicht so direkt in die Ehe ja einbrechen soll. Aber auch an die Frauen gilt hier der Gedanke, eine Ersatzlösung ist auch keine Lösung an dieser Stelle. Aber ich will es da nur bei diesen plakativen Sätzen belassen und als Gedankenanregung, heute soll es nicht um Sexualethik gehen, sondern um Hagar an der Stelle. Denn was sich wie eine Lösung hier anhört, dreht sich bald. Da heißt es dann, und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Tja, da ging jetzt der Kampf eben los. Hagar als die Schwangere war nun diejenige, die den Stamm sozusagen erhielt und damit die auch die besondere Aufmerksamkeit bekam und das auch nutzte. Sarai gefiel das überhaupt nicht und so wendete sie sich an Abraham. Ein klassisches, die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los. Lasst uns aufpassen, worauf wir uns in unserem Leben einlassen. Manches, was am Anfang vielleicht ganz schön aussieht und nach einer Lösung aussieht, ist nicht unbedingt eine Lösung. Und so geht es weiter in Vers 6. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Abraham wird in der Geschichte und auch insgesamt ein bisschen blass. Er lässt alles irgendwie gutmütig über sich ergehen, versucht sich da durchzuschlawinern. Schon in Ägypten vorher war es ja so, dass er gesagt hat, Sarai ist gar nicht meine Frau, ist meine Schwester. Und dann gab es da riesigen Ärger drum, weil der Pharao sie zu sich an den Hof geholt hat und dann sehr drunter gelitten hat, weil Gott gesagt hat, nee, das ist Abrahams Frau und deshalb bekommst du hier an dieser Stelle ein paar Plagen und nachher geht sie wieder zurück und Abraham zurück. Er lässt alles gutmütig über sich ergehen. Auf der anderen Seite stellt er hier auch das Recht wieder her. Hagar war Sarais Magd, also entscheidet sie, wie es weitergeht. Sarai nutzt die Situation dann auch aus und rächt sich an Hagar, was dann eben die Flucht zur Folge hat, dass Hagar da abhaut. Und so passiert es, 1. Mose 16, ab Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hagar macht sich also auf nach Schur. Das war die südliche Richtung, Richtung Ägypten. Es gibt Ausleger, die sagen, dass Hagar vielleicht sogar eine, also weil auch so erwähnt wird, sie sei eine ägyptische, aus Ägypten, halt eine ägyptische Magd, dass Abraham sie vielleicht vom Pharao bekommen hat, als der Sarai zu sich an den Hof geholt hat. Ne? Also dass entweder Hagar vom Pharao an Sarai dort gegeben wurde und dann als Sarai dem Abraham zurückgegeben wurde, sie dann da mitgegeben wurde und somit in dem Besitz blieb. Aber die Bibel selber schweigt sich darüber aus, steht nur, dass sie halt eine ägyptische Sklavin war oder im Markt war und deshalb da in diese Richtung geflohen ist. Nun kommt dieser ganze spannende Abschnitt, der sich dann in der Jahreslosung gipfelt. Ein Engel des Herrn traf auf sie und dann fragte er sie und stellt die Frage: Woher kommst du und wohin gehst du? Vielleicht sind das die wichtigsten Fragen schlechthin, die wir stellen können. Woher kommst du und wohin gehst du? Einerseits definiert es uns doch als Menschen, woher wir kommen. Bei aller Selbstbestimmtheit, bei aller Freiheit, die wir hier haben, um uns zu verändern, was wir mitschleppen, wird uns auch bestimmen. Und deshalb diese Frage: Woher kommst du? Hagar machte diese Bestimmung aus. Sie kam als Magd von Sarai und sie hielt es nicht mehr aus. Und so war sie auf der Flucht aus ihrer Vergangenheit heraus. Interessant ist, der Engel stellt zwei Fragen: Woher kommst du und wohin gehst du? Hagar kann an dieser Stelle nur eine der Fragen beantworten, nämlich das: Woher kommst du? Das konnte sie beantworten. Also, was sie nicht wollte, was sie ärgerte, was ihr Problem war, das wusste sie. Aber viel spannender ist doch die Frage: Wohin gehst du? Wo willst du hin? Es ist immer leicht, auf das Leid zu schauen, auf das, was bei mir nicht ist, auf das, was nicht klappt, auf das, wo ich Probleme habe. Ich mir überlege, wir haben vorhin gesagt, wir wollen Gott ganz bewusst danken. Und ganz viel haben wir doch dann wieder auch Bitten hineingebracht und gesagt: Na, eigentlich da könntest du noch helfen und da könntest du noch helfen. Es ist leichter, auf das Leid zu schauen, als auf das Positive zu schauen. Was sind eigentlich meine Perspektiven? Was ist eigentlich möglich? Was ist da eigentlich? Darauf antwortet Hagar nicht. Vielleicht sollten wir am Jahreswechsel jetzt auch bewusst darauf achten, nicht woher kommen wir und was ist alles passiert, sondern auch bewusst, wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Was ist das, wo wir eigentlich für da sind? Ich kenne einige Leute, die wissen nur, was sie nicht wollen. Aber wohin sie wollen, was sie eigentlich wirklich wollen, das wissen sie nicht, das bleibt offen und das ist total schade, weil das ist doch auch eine sehr entscheidende Frage. Wohin willst du? Und nun wird der Text total überraschend. Hagar bekommt ein Ziel und das sieht irgendwie verquer aus. Da heißt es: Und sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Was ist denn das für ein Gott? Das ist doch gerade ihr Leid. Davor ist sie doch gerade geflohen. Hey, was willst denn du da, Gott, von ihr? Hat der nicht aufgepasst bei dem, was sie gesagt hat? Hagar war eine Magd. Können jetzt darüber diskutieren, wie schlimm der Missbrauch da gewesen ist, den sie erlebt hat. Oder hat sie die Beziehung zu Abraham jetzt selber benutzt? Sicher war beides in irgendeiner Mischung da vorhanden, aber auf jeden Fall war es kein selbstbestimmtes Leben, was sie da führen konnte und auch kein gutes Leben. Und Gott sagt, geh da wieder zurück, demütige dich dort. War es richtig, sie dahin zu schicken? War es richtig, ihr zu sagen, demütige dich unter ihre Hände? Wisst ihr, ich hätte hier gerne eine Sozialreform gehabt. Hey, Hagar, verlang zumindest einen ordentlichen Lohn für das, was du dort tust an der Stelle. Ich meine, ihr kennt doch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Habe ich das richtig? Ja, habe ich richtig rausgebracht, ne? Was wir jetzt haben. Und da Abraham seine Sachen auch verkauft, ne? Also muss der da auch drauf achten und das alles ordentlich hinbringen. Und rechtlich, wie ist denn das hier, ne? Gegen die Familie könnte man doch gut mit MeToo oder sowas vorgehen an der Stelle. Da ist doch noch was drin. Aber der Engel schickt sie einfach zurück. Wisst ihr, leider ist die Bibel an etlichen Stellen so. Den Ephesern und den Kolossern schreibt Paulus das ganz direkt und sagt ihnen, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herren. Und ähnlich schreibt er es dem Timotheus, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre für würdig erhalten. 1. Timotheus 6, Vers 1. Im Philemonbrief haben wir einen Brief an einen Sklavenhalter, dem Paulus seinen entlaufenen Sklaven zurückschickt und bittet, ihn ordentlich zu behandeln, weil er ihm ja auch viel geholfen hat. Und Petrus schreibt sogar den Sklaven, sie sollen sich nicht nur den guten und milden Herrn unterordnen, sondern auch den wunderlichen, was damals für unser heutiges Verständnis sehr wunderlich auch sein konnte. Ich glaube, alles brauchte seine Zeit. Die Zeit für MeToo und sowas war eben noch nicht gekommen. Und die Zeit der Abschlafung der Sklaverei. Aber auch schon damals war die Zeit für mehr Gerechtigkeit. Denn sowohl Paulus als auch Petrus schreiben auf der anderen Seite den Sklavenbesitzern ins Handbuch, dass sie ihre Sklaven bitte schön wie Geschwister behandeln sollen. Manche Sachen kann man nicht einfach ausbrechen sofort, weil sie eben Zeit brauchen. Und trotzdem kann man gucken, dass man das Beste daraus macht, auch aus der Situation. Ich gehe davon aus, dass auch für Hagar eine bessere Zeit angebrochen ist, als sie dann zurückgegangen ist und sich dort gedemütigt hat, dass Sarai nicht endlos auf ihr herumgehackt hat. Vielleicht war Sarai entspannter, als sie erlebte, dass Hagar sich bewusst ihr wieder unterordnete und somit das alte Verhältnis wiederhergestellt war. Der Bibeltext selber schweigt dazu, aber er gibt so Indizien, dass es heißt, Abraham wird ihn einerseits den Sohn von der Hagar dann annehmen und ihm als Zeichen einen besonderen Namen geben. Und ein paar Kapitel später lesen wir dann sogar, wie die Hagar mit ihrem Sohn da herumscherzt, also fröhlich und gewissermaßen ausgelassen mit ihm ist. Das wäre sie bestimmt nicht gewesen, wenn sie nur eingesperrt dort wäre und ein ganz schlimmes Leben erleben würde. Allerdings, vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass sie später mit Proviant dann wieder fortgeschickt wird, als es problematisch wird zwischen den zwei Söhnen und dann mit Gottes Hilfe überleben wird. Für mich bleibt in diesem Text bestehen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist das nicht immer der leichteste Weg. Dann ist es nicht immer der Weg, wo man sagt, da werde ich auf riesigen Höhen sein, sondern manchmal bedeutet das, dass man sich da auch demütigen muss unter bestimmte Sachzwänge, unter bestimmte Dinge, die man eben gar nicht so haben wollen würde. Dieser demütige Weg, dieser Weg, der den anderen höher achtet als mich selber, der ist der Entscheidende. Wenn ich zu Gott schreie, dann stehen nicht gleich alle Türen offen und alle Wege werden gerade. Manche sind sehr steinig und doch weiß ich, dass da Gott mit mir unterwegs ist und mit mir geht. Vielleicht ahnte Hagar das schon, dass sie zurück muss, dass der Zeitpunkt für ihr eigenständiges Leben noch nicht gekommen war. Aber nun, lasst uns weiter hinschauen, was genau vom Engel des Herrn dann kommt und was er zu ihr sagt. Dann heißt es nämlich, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird wie ein Mensch, wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn, und alle seine Brüder setzen sich vors Gesicht. Hagar geht erstmal nicht mit leeren Händen nach Hause. Auch sie hat eine Verheißung, und zwar eine Verheißung ziemlich ähnlich der, die Abraham hat, nur für sie jetzt ganz persönlich für ihren Sohn. Gott stellt sich auch zu ihr und zu ihrem Kind und er vergisst sie nicht. Und so kann sie nun das sagen, was wir in der Jahreslosung lesen können. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Das ist der zentrale Text, der zentrale Trost in diesem Text. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der Hagar auf ihrer Flucht sieht, der dich und mich auf der Flucht vor unseren schrecklichsten Erlebnissen auch sieht und der zu uns sagt, hey, du brauchst ein Ziel. Und dieses Ziel besteht nicht aus einer Vermeidung und möglichst nichts Schlimmes erleben, sondern aus einem Gewinn. Geh rein in deine Situation, auch wenn du dich da allein und verlassen fühlst, denn ich gehe mit dir und werde dir zeigen, dass diese Situation dich nicht übermannt, sondern dass du in dieser Situation bestehen kannst. Deshalb habe ich euch diese Postkarte ausgesucht, wo so ein Wanderer ziemlich alleine geht. Die Landschaft darum sieht ziemlich leer aus, was dort ist. Aber das Licht strahlt hinein. Und diesem Wanderer, so ähnlich wie die Hagar, die da ganz alleine unterwegs war mit ihrem Baby im Bauch, der weiß, da ist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich begleitet. Manchmal fühlen wir uns allein und verlassen. Manchmal fühlen wir uns auch wie so nichts. Aber wir können wissen, Gott geht mit uns. Da ist ein Gott, der uns sieht. Der Text geht dann weiter, darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret, und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, den Hagar geboren hat, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Den Brunnen nennt sie Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Und Ismael, das ist der Name, Gott hört. Diesen Namen, den Gott der Hagar gesagt hat, wird Abraham ihm geben und ihn dadurch als seinen Sohn anerkennen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde es sehr beruhigend, einen Gott zu haben, der mich sieht und mich eben nicht übersieht. Wie die Bürgermeisterin, die mich zwar zu ihrem Stadtempfang einlädt, aber gar nicht sehen wird, ob ich überhaupt teilnehme oder nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist auch eine Herausforderung, denn Gott hat nicht nur irgendwelche einfachen Wege mit mir vor, sondern manchmal ganz schön schwere Wege, die durch Tiefen und durch Leid auch hindurchgehen können. Und manchmal ärgert es mich ganz schön, wenn er mir nicht das wegnimmt, worunter ich leide, sondern mich da durchgehen lässt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was ich aber bei all diesem Leid und Ärger weiß, ist einfach die Tatsache, dass ich ihm nicht egal bin und darum alles auch einen Sinn haben wird, den Weg, den ich gehe, selbst wenn er sich für mich jetzt nicht sofort erschließt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darum weiß ich, wo ich herkomme, aber ich weiß auch, wo ich hingehe. Und ich wünsche uns allen, dass wir genau das jetzt in diesem Jahr 2023 erleben werden. Wir haben einen Gott, der mit uns geht, der uns sieht. Und selbst wenn die Wege nicht immer glatt sind, wenn manche Wege bedeuten, dass wir uns demütigen müssen, so ist er doch dabei. Und wir sind eben nicht die einsamen Wanderer, die irgendwo ganz allein gehen, sondern haben dieses große Licht vor uns, dieses Strahlen vor uns, weil unser Herr uns eben sieht. Das können wir in diesem Jahr erleben. Amen. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern, weil das dieses ganz besondere Zeichen dafür ist, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, der uns Zeit für uns genommen hat, indem er in diese Welt hineingegangen ist, in Jesus Christus, am Kreuz für uns gestorben ist und dann auch wieder auferstanden ist. Um all das, was wir nicht hinkriegen, wo wir drunter leiden, wo wir so drunter leiden, dass wir sagen, Herr, wir können gar nicht mehr. Das hat er auf sich genommen. Und das feiern wir mit diesem Abendmahl, wenn wir das Brot brechen und dabei dann einen Teil von diesem Brot nehmen, was für seinen Leib steht. Ja, er ist am Kreuz nicht zerbröselt worden, zerbrochen worden, aber bildlich ist das dort geschehen. Geistlich ist das dort geschehen. Er hat sich dort für uns hingegeben. Und genauso auch mit dem Kelch hat er sich für uns hingegeben, damit wir in seinem Bund dann stehen können, mit ihm zusammen verbunden sein können, auch als Gemeinde verbunden sein können. Er ist es, der uns dazu einlädt. Und ja, Sven und Birgit, ihr habt gesagt, ihr helft beim Abendmahl. Lasst uns nach vorne kommen und dieses Abendmahl austeilen.